Erschreckend. Ungeheuer. Geheuer. Erfolgreich. Monsters of Content Marketing.
Dieser Mann ist ein Monster mit Haltung. Martin Frommholt, Leiter der Unternehmenskommunikation und Pressesprecher bei Otto, dem Versandhändler mit Nachhaltigkeit in der DNA, der sich auch sonst gegen Widerstände für Werte einsetzt. Er sagt, Position beziehen klingt einfach, ist es aber nicht. Herzlich willkommen bei Host Dirk Benninghoff und den Monsters of Content Marketing, Martin Frommholt.
Monsters of Content Marketing, ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt.
Ja, meine lieben Monsterfreundinnen und Freunde, wir feiern heute mal wieder eine Premiere bei den Monsters of Content Marketing und wir haben schon fast 70 Folgen, glaube ich, jetzt in der Reihe durch und zum ersten Mal sind heute kommunikationsstarke Freunde des Hauses bei uns zu Gast mit der Otto Group und Martin Frommholt. Freue mich ganz besonders. Das ist eine, muss man sagen, ein Handelsunternehmen, das extrem präsent ist in der Branche mit starken Kommunikatoren und Marketingleuten. Nicht nur Martin, sondern natürlich Boss Thomas Vogt. Shoutout an dieser Stelle, Annette Siragosano, Martin Zander und viele Kolleginnen und Kollegen nicht genannt. Deshalb wundere ich mich fast, dass ihr jetzt erst dran seid, aber da seid ihr und da freue ich mich umso mehr, dass du stellvertretend für euer Powerhouse hier heute zu Gast bist. Herzlich willkommen, Martin.
Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Hallo Dirk, das ist ja eine Begrüßung. Wow, ich hoffe, die Kollegen hören mit, die werden sich freuen.
Ich habe noch nie ein Unternehmen so stark begrüßt, aber es war mal an der Zeit. Ja. Demnächst wird weitere Monster aus dem Hause Otto. Martin, lass uns über ein Thema der Zeit, ein Thema letzte Jahre schon sprechen, Haltungsmarketing, Haltungskommunikation. Eingangs erstmal gefragt, was ist für dich Haltung, was für Otto Haltung? Wie würdest du es definieren, dieses Buzzword mit dem?
Eine Position beziehen und die eben auch halten, auch wenn man für diese Position angegriffen wird oder auf dieser Position angegriffen wird. Für uns ist das zum Beispiel ganz stark der Fall gewesen, ich glaube auch am besten nachvollziehbar für die Hörer, als wir uns eben auf damals noch Twitter, ne, heute X, entsprechend positioniert haben, immer dann, wenn wir auch dafür angegangen worden sind, dass wir beispielsweise People of Color in der Werbung haben oder dass wir gendern. Und dann haben wir eben auch unsere Positionen da stark vertreten, sind auf denen geblieben, haben uns verdammt viel Kritik anhören müssen, auch wirklich, muss ich sagen, unlautere Kritik, auch auf einem ganz, ganz niedrigen Niveau und dann aber nicht sich wegzuducken, sondern dann eben auch für seine Standpunkte zu stehen, das halte ich für ganz wichtig. Es geht nicht mehr um Shitstorms, die kriegst du sowieso irgendwann, wobei man muss sich nur unterhalten, ist das, was dann heute noch an Kritik an Unternehmen herangetragen wird, ist das noch ein Shitstorm oder ist es nicht einfach nur ein Stück weit, dass wir in einer polarisierten Gesellschaft nun mal unterwegs sind, wo sich zwangsläufig eben verschiedene Stellungen aufbauen und wenn du dich positionierst, wirst du eben von einer anderen Position angegriffen. Ich glaube, da muss man leben.
Also unterscheidet das im Grunde genommen Haltung von wohlfeiler Meinung, widerstandsfähig zu bleiben und nicht von der Meinung, von der Haltung abzurücken, sondern gegen Widerstände sich zu positionieren. Das ist im Grunde genommen der Kern auch von Haltung, oder?
Das ist für mich, aber ich glaube auch für uns in der Otto Group, aber eben auch jetzt ganz speziell Otto, ich spreche jetzt ja vor allen Dingen eben für die Einzelgesellschaft Otto, ist das definitiv ein Orientierungspunkt, das auf jeden Fall.
Warum ist das für euch wichtig geworden in den vergangenen Jahren? Und zweite Frage daran anknüpfend, für welche Zielgruppen ist es besonders wichtig? Unter welchen Aspekten der Kommunikation und des Marketings?
Ich fange mal mit dem letzteren Punkt an, weil das ist wirklich ganz wichtig. Also bei Otto haben wir momentan rund 12 Millionen aktive Kunden. Und das bildet also die gesamte Gesellschaft ab. Da ist alles dabei. Ja, und insofern ist auch die Frage, welche Haltung oder für wen beziehen wir denn jetzt hier Haltung, ist dann auch relevant, denn wir werden wahrscheinlich für einige unserer Kundinnen auch eine falsche Haltung vertreten, ja, die sie halt nicht wählen würden, wenn sie denn zur Wahl stehen würde. Und trotzdem da als Haus eine Position zu beziehen, ist wichtig, unter anderem ja beispielsweise auch für die Mitarbeitenden. Mitarbeiter wollen heute auch wissen, für wen sie denn da arbeiten. Auch da kann es dann sein, dass das ein Stück weit polarisiert. Vielleicht finden einige unserer Mitarbeitenden unsere Haltung im Thema Gendern auch nicht so toll, aber trotzdem wissen sie, okay, dieses Haus steht dafür und ich kann mich dafür entscheiden, in diesem Haus zu arbeiten oder ich mache es eben nicht.
Nun habt ihr es aber irgendwann laut eigener Analyse, die ich sehr, sehr interessant und bemerkenswert fand und in der Tiefe auch noch nicht gesehen habe von anderen Unternehmen, habt ihr jetzt irgendwann, sag ich mal, übertrieben mit der Haltung. Zu diesem Befund seid ihr selbst gekommen, das war 2023, ein bisschen Ungleichgewicht in der Kommunikation zwischen geschäftlichen Themen und Haltungsthemen festgestellt. Haltungsthemen, die ganze Bandbreite, du hast ein paar erwähnt, Gleichberechtigung, Diversity, Nachhaltigkeit natürlich bei euch, besonderer Aspekt noch, kommen wir auch noch drauf. Also eine gewisse Disbalance, habt ihr die inzwischen behoben? Wie habt ihr darauf reagiert? Ist inzwischen mehr Geschäft wieder in der Kommunikation als Gesellschaft?
Ja, ich hole mal ein bisschen aus.
Gerne.
Also was habe ich damals festgestellt, und ich habe darüber dann eben auch, glaube ich, im PR-Report oder wo das war, habe ich ein Interview gegeben, und das aber zu einer Zeit, war auch nicht so ganz unkritisch, also da steht jetzt jemand, der sagt, wir machen eigentlich zu viel Haltung, und das in einer Zeit, wo alle sagen, Unternehmen müssen Haltung
zeigen. Das war, glaube ich, im Februar, ne?
Ganz genau. So, und mir war da einfach nur wichtig, Wir sind ein Unternehmen, das eben bestimmte Werte vertritt, das eben auch sehr offensiv. Wir machen das auch in unserer Werbung. Wenn du dir anguckst, wir werben mit Vielfalt zum Beispiel. Natürlich ist das einmal die Vielfalt in unseren Artikeln, in unseren Produkten, die wir anbieten, aber das ist natürlich auch ein Stück weit ein, wie wir auf Gesellschaft gucken. Und wir sind ein Haus, in dem es auch viele Netzwerke gibt. Wir fördern das auch. Wir haben zum Beispiel unser Netzwerk More. Das ist ein LGBTQAI-Plus-Netzwerk. Dann haben wir haben Väternetzwerke. Wir haben ein Anti-Racism-Netzwerk und so weiter und so fort. Ja, und ich habe dazu auch noch ein Team, das entsprechend werteorientiert aufgestellt ist. Also wir sind auch im Team sehr divers aufgestellt. Ich habe also ein natürliches Interesse meiner Kolleginnen, sich eben mit solchen gesellschaftspolitischen Themen auseinanderzusetzen. Und jetzt kannst du natürlich sagen, man muss das aber trennen. Man muss Unternehmen Kommunikation davon trennen, was dich persönlich interessiert. Ja klar, das ist auch der Fall, und trotzdem wirst du ja ein Stück weit getriggert, gerade auch in Zeiten wie diesen, wo du an jeder Ecke gesellschaftspolitischen Themen begegnest. Und insofern hat sich eben auch bei uns im Team so ein bisschen herausgestellt, dass wir sehr stark dazu neigen, unsere politischen, unsere werteorientierten Themen nach draußen zu spielen, aber weniger aufs Geschäft zu gucken. Und das ist mir dann irgendwann so ein Stück weit, du hast es gesagt, das ist, ist mir aus der Balance geraten, und da mussten wir entsprechend korrigieren, und das auch vor dem Hintergrund, dass wir als Unternehmen gerade in einer sehr, sehr anspruchsvollen Situation stecken. Wir haben, das wirst du wissen, Otto ist vom Kataloghändler zum Onlinehändler geworden. Das sind wir schon ganz lange. Dann haben wir uns vom Onlinehändler zur Plattform entwickelt. Also dieses Unternehmen hat eine Wahnsinnstransformation hinter sich. Und das führte dann irgendwann dazu, dass wir sogar intern dann gefragt wurden, sag mal, ihr redet da ständig über Haltungsthemen. Wo bleibt denn das, was uns tagtäglich bewegt?
Ist das nicht klassischer Reflex? Intern, vor allen Dingen nach dem Motto, kennen wir auch bei anderen Kunden, nach dem Motto, habt ihr keine anderen Themen? Haben wir keine anderen Probleme? Ist so ein Klassiker-Satz.
Genau, ja? Völlig richtig.
Aber heißt es, ist Haltung in rein Definition dann nicht auch zu sagen, auch diesen Widerstand halte ich aus und ziehe das durch? Oder wäre das dann schon verbohrt?
Ich glaube, dann kommt es ein Stück weit auf die Gewichtung an. Wir haben uns also angeguckt, wie viel Haltung steckt in unserer Kommunikation. Also wo besetzen wir ganz klar eben diese Haltungsthemen? Wo spielen wir aber auch wirtschaftspolitische Themen aus? Wo stellen wir das vor, was gerade unsere Transformation ausmacht? Also beispielsweise starker KI-Einsatz, Weiterbildung von Mitarbeitenden, Erweiterung unseres technischen Portfolios und so weiter. Wo taucht das eigentlich noch auf? Und da mussten wir schon klar erkennen, ja, da fehlt uns was. Mhm. Und entsprechend haben wir dann da aufgeholt, ohne aber von unseren Positionen in der Haltung zu lassen. Die vertreten wir weiterhin, das auch völlig uneingeschränkt. Aber wenn du mich jetzt fragst, Martin, wie sieht es in der Ausspielung aus, beispielsweise via Pressemitteilung, via LinkedIn, also all die Kanäle, die wir eben bespielen, dann sage ich da schon, ja, wir bemühen uns darum, eben auch stärker die Bandbreite an Themen auszuspielen, die uns als Unternehmen eben auch noch beschäftigen. Wettbewerb, Markt, eigene Weiterentwicklung. Aber ja, Haltungsthemen haben wir immer noch.
Nun wird ja Haltung so ein bisschen die völlig verschiedenen Aspekte auch in einen Topf geschmissen zum Teil. Ihr werdet euch ja auch die verschiedenen Ebenen von Haltung und Themen angeschaut haben. Haben wir zum Beispiel gefragt, haben wir Nachhaltigkeit stark genug gespielt oder zu stark? Haben wir Diversity vielleicht dem gegenüber zu stark oder zu niedrig gewichtet? Wie fiel da der Befund aus? Habt ihr da die Regler auch ein bisschen verstellt, dass das ein oder andere Thema, ohne jetzt das eine gegen das andere ausspielen zu wollen, ist mein Empfinden, dass zum Beispiel Rassismus in Deutschland, generell Europa, ein wesentlich relevanteres Thema ist als Homophobie, weil es einfach wahnsinnig viele Leute betrifft, weil es Gesellschaften deutlich mehr spaltet auch, während wir natürlich im Marketing auch weil wir starke Bilder und Events damit kreieren können, muss man gerade sagen, du hast die LGBTQAI Plus Community angesprochen, sehr stark auf dieses Thema aussetzen. Müssten da nicht auch Schwerpunkte ein bisschen verschoben werden? Wie ist das bei euch? Wie ist euer Befund da ausgefallen?
Also da wird man ja schon fast historisch, ne? Also Nachhaltigkeit und Otto, das ist ganz klar miteinander verbunden. Ne? Das liegt eben auch da an der Person von Dr. Michael Otto, der hat das schon in den 80er Jahren, hat er sozusagen das Thema Nachhaltigkeit in die Unternehmensstrategie eingebracht.
Er war der erste Aktivist,
muss man so sagen. Ja, und entsprechend ist das für uns auch nach wie vor ein Thema, das wir ganz, ganz hoch ranken und das wir immer auch ausspielen, auch weil wir da schlichtweg viel zu erzählen haben. Ne? Also das kommt noch hinzu. Hier jetzt zuletzt war es, glaube ich, ganz stark das Thema Diversity. Da muss man aber auch noch dann weitere Aspekte drunter hängen, Gender-Thematik etc. Also das ist ein großer Kosmos und dazu haben wir dann sehr, sehr viel eben auch, dazu haben wir uns sehr, sehr, sehr häufig geäußert und das haben wir ein Stück weit zurückgenommen. Das Thema Nachhaltigkeit wird uns immer auszeichnen und das bleibt auch so.
Das ist ja auch überragende Relevanz für den Klimawandel.
Ganz genau. Und die Diversity-Themen, die setzen wir etwas dosierter jetzt ein. Dosierter, wir haben sie nach wie vor, aber mit eben einer etwas anderen Frequenz.
Und das sind auch Themen, kann ich mir vorstellen, angesprochen, die auch bei, sage ich mal, gemäßigten, eher liberalen KundInnen nicht immer, deren Betonung nicht immer so gut ankam. Also das hast du auch gesagt, dass es nicht nur um Populisten oder um Rechtsausleger geht, ja, oder um Extremisten geht, sondern auch beim normalen Publikum. Ne? Wie viel der Befund, woran haben die sich gestört konkret?
Ich fange mal bei unseren eigenen Mitarbeitern an. Ne? Wir hatten das ja gerade schon, dass die eben gesagt haben, Mensch, uns bewegt doch im Tagesgeschäft was ganz anderes. Mein Job hat sich total verändert, ja. Ich setze heute ganz andere Technologien ein. Ich habe andere Lieferantenbeziehungen. Ich muss Qualität ganz anders hinterfragen. Mein Tag ist heute ein anderer als noch vor 10 Jahren. Wo bleibt das eigentlich in euren Erzählungen? Das ist mal der eine, ne? Und das, wir haben ja liberale Leute bei uns und das ist auch nach wie vor eine sehr liberale Sicht auf die Dinge. Dann haben wir natürlich aber auch Kundinnen, die dann eben auch sagen, oh, sag mal, ich will bei euch eigentlich nur einkaufen. Ich möchte nicht jetzt auch immer noch irgendwie eine Weltanschauung mitvermittelt bekommen. Kann ich auch nachvollziehen. Und du hast dann natürlich auch Kunden, die sagen, finden wir super, dass ihr euch so klar positioniert, ganz stark. Und wir haben aber auch Leute, die sagen, boah, ich kaufe nicht mehr, das ist mir einfach zu viel.
Wie hoch ist der Anteil von diesen beiden letzten Gruppen? Finde ich ganz interessant. Es soll ja, Haltung soll ja nicht nur einen Einfluss auf die Gesellschaft haben, kommen wir gleich noch zu, inwieweit Markenunternehmen Gesellschaften beeinflussen können, zum Besseren, nenne ich es mal, ja, sondern natürlich auch im Idealfall aufs Unternehmen, auf die Marke positiv, auch in Sachen Umsätzen einzahlen. Habt ihr da Analysen, wie viele Leute kommen bewusst zu euch gerade, weil ihr Haltung ausstrahlt und wie viele Leute haben deswegen euch verlassen?
Also verlassen, das können wir ganz gut nachvollziehen. Ne? Also beziehungsweise wir wissen natürlich nicht bei jedem Kunden, der jetzt sagt, ich kaufe nicht mehr bei Otto und ich lösche mein Kundenkonto. Dann kann es sein, dass er uns das mitteilt, aber er muss uns natürlich die Gründe nicht nennen. Ne? Und wir haben damals, gerade als wir dann eben auch auf Twitter, wie gesagt, heute X, gelaufen sind und da, wir haben glaube ich über 3 Tage getrennt mit einem Thema, ja, wo wir dann eben gesagt haben, wir sind dafür kritisiert worden, ihr gendert und deswegen kaufe ich nicht mehr bei euch. Und der Retweet ist uns auch nicht so ganz gut gelungen, muss ich dazu sagen. Also da haben wir dann einfach gesagt, ist richtig, wir gendern und du musst nicht bei uns kaufen. Gemeint war damit, du wirst nicht dazu verpflichtet. Du kannst dir natürlich auch jemand anders suchen, bei dem du kaufst. Ja, aber so war da, sage ich mal, so eine gewisse Bräsigkeit, Hochnäsigkeit dabei. Die hätte da nicht sein müssen. Von der Sache her, absolut richtig, aber der Ton war vielleicht nicht ganz optimal.
Wann war das überhaupt? Wir haben eingangs auch drüber gesprochen.
Das war, meine ich, 2021 war das. 2021, 2022. Und da sind wir wirklich ganz massiv dann für auch angegangen worden. Und damals haben ganz, ganz viele Leute dann gesagt, wir kaufen nicht mehr bei euch. Und insofern haben wir dann jeden Tag getrackt, wie viel Kunden verlieren wir eigentlich gerade. Das war so minimal. Das war wirklich nur Promille höher als sonst die normale Fluktuation ist. Wir haben auch in diesen Tagen wahnsinnig viele Kunden hinzugewonnen. Wie gesagt, wir haben heute 12 Millionen Kunden. Also da steckt ein enormes Wachstum in den letzten Jahren drin und das war ungebrochen. Und deswegen sage ich auch immer, viele haben ja immer Angst dann eben auch vor der Kundenreaktion. Ne? Man darf sich nicht zu stark äußern, dann verliert man vielleicht eben auch einen Zuspruch auf Konsumentenseite. Ich wäre da eher ein bisschen lässiger. Es ist immer leichter, erstmal etwas vorne zu behaupten und über Social Media rauszuhauen, als dann wirklich in die Tiefen des eigenen Kundenkontos zu gehen und zu sagen und festzustellen, ich kaufe da jetzt wirklich nicht mehr. Ich würde uns allen da ein bisschen mehr Mut wünschen.
Wo gab es mehr kritische Response auf die Betonung des Haltungskomplexes nächstes Mal? Unseren Mitarbeitenden oder Kunden? Ja. Und mehr positiv? Oder ist es Pari.
Nee, das ist gar nicht. Also das ist deutlich mehr dann eben auf Kundenseite. Da ist sie natürlich auch visibler. Ne? Also du kannst dann ja eben, wenn du heute auf X guckst, du suchst nach diesem alten Tweet, findest du den immer noch. Und um das Thema Gendern und so weiter wirst du auch immer auf Otto beispielsweise stoßen. Ne? Also das kommt heute noch. Wenn heute ein Unternehmen wie Telekom oder andere angegriffen werden für irgendwelche Themen, schwingt ganz, ganz oft auch immer noch dann Otto mit. Und die machen ja auch. Und dann kriegst du auch immer wieder Stimmen. Ja, Otto steckt in der wirtschaftlichen Misere, weil die ja gendern. So, ne? Also das sind dann immer so die möchte gern Kausalzusammenhänge, die dann da geknüpft werden. Da ist nichts dran, aber trotzdem kommt das immer wieder.
Umfragen in der Vergangenheit ergaben häufig, und das hat unter anderem Marken und Unternehmen wie euch beflügelt, dass die VerbraucherInnen mehr Einflussnahme, Meinung von Unternehmen und Marken wünschen. Ja, zu gesellschaftlichen politischen Themen immer wieder. Ja, gleichzeitig hat das Haltungsmarketing und die Kommunikation der vergangenen Jahre ja nicht dazu geführt, kann man jedenfalls nicht sagen, die Stimmung im Land toleranter, demokratischer und die Wahlergebnisse in diese Richtung zu beeinflussen. Ja, also hat Haltungsmarketing sein Haupt-KPI dann bislang verfehlt?
Nee, das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, man muss da sehr stark auf die Zielgruppen gucken. Ich glaube, dass Haltungsmarketing insbesondere für die Entscheidung, bei wem will ich arbeiten, eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Da muss ich ein Unternehmen erklären. Also ich möchte sehr genau wissen, welche Werte das Unternehmen vertritt, für das ich arbeite. Und ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen Mitmenschen, die das auch ganz gerne wissen möchten. Beim Einkaufen ist nochmal eine andere Sache oder überhaupt beim Konsum. Ich erinnere hier einfach nochmal an diese typischen Einkaufsmeilenumfragen. Kaufen Sie nachhaltige Produkte und sind Sie bereit für Fairtrade-Kaffee in Euro mehr auszugeben? Ja, ja klar. Dann gucken wir auf die Handelsbilanz und stellen fest, oh nö, eher doch nicht. Ne? Und deswegen bin ich bei solchen Umfragen, inwiefern Haltung dann auch wirklich auf die Konsumentenstimmung abfärbt, da bin ich vorsichtig. Ich bin da aber auch nicht der Experte. Also das, was ich jetzt gerade gegeben habe, ist einfach nur mein Bauchgefühl. Ja. Und das ist da eher ein bisschen kritisch eingestellt.
Also gerade bei Nachhaltigkeit muss man ja sagen, wenn man da Haltung von den nackten Fakten in Form von Umsätze abhängig machen würde, müsstet ihr das eigentlich weitgehend einstellen.
Das werden wir auf jeden Fall nicht tun. Also wir versuchen das ein Stück weit anders zu übersetzen, und ich glaube, auch das kann ein Haltungsthema sein. Wir wissen mittlerweile, dass die Kunden oder Kundinnen nicht unbedingt auf nachhaltige Produkte abfahren. Also du hast ein preisgünstiges, nicht nachhaltiges Produkt und du hast ein vielleicht etwas höherpreisiges, nachhaltiges Produkt. Es geht meistens für die erste Variante aus. Und ich glaube, es wird so sein, dass die Unternehmen den Kundinnen ein Stück weit helfen werden müssen, indem sie nämlich selber einfach von Natur aus nachhaltiger operieren und nachhaltigere Produkte haben. Da geben wir uns große Mühe. Ich glaube, wir haben jetzt rund 800.000 nachhaltige Produkte bei uns auf der Plattform. 18 Millionen sind es aber insgesamt. Ne? So, und das zeigt auch nochmal so ein Stück weit die Größenordnung. Das werden wir auch weitermachen. Aber wer glaubt, dass nur das Thema Nachhaltigkeit der Wahnsinns-USP ist, in einer vielleicht sogar zunehmend sensibilisierten Gesellschaft für Klima, der ist, meine ich, auf dem Holzweg.
Ganz interessant fand ich, du hast diesen Employer-Branding-Recruiting-Aspekt verstärkt. Also ist Haltungskommunikation da zumindest schon ein starkes, sag ich mal, Vehikel, um die richtigen Leute ans Unternehmen anzuziehen. Oder zumindest auf einem gewissen Level. Ja. Auf dem Management-Level.
Ja, das auf jeden Fall. Also das ist auch gerade für uns ganz wichtig. Ne? Also natürlich, die jüngeren Generationen, also beziehungsweise der Generation Gen Z wird ja beispielsweise auch zugeschrieben, sehr stark eben über das Thema Haltung zu kommen. Ich lasse das einfach mal so stehen. Ja, aber du hast ja gerade gesagt, wie werben Unternehmen denn heute überhaupt, um Leute, um die zu bekommen? Wir haben alle einen Nachwuchskräftemangel, den müssen wir so feststellen. Gerade auch in so total relevanten Bereichen, KI, BI, IT, da werden die Kräfte halt gesucht. Wir sind ein Handelsunternehmen, da muss man jetzt noch nicht mal wahnsinnig kenntnisreich sein. Im Handel werden nicht die absoluten Spitzenlöhne gezahlt. Das ist in der Automobilindustrie, in der IT-Industrie ganz, ganz anders. Und insofern müssen wir natürlich auch gucken, mit welchen Werten können wir denn noch punkten. Und da können wir bei Otto sehr, sehr viel ins Rennen werfen. Beispielsweise ja, von flexiblen Arbeitszeiten, Möglichkeiten, Homeoffice und so weiter, muss ich gar nicht alles ausholen. Also da ist wirklich sehr viel. Wir stellen unsere Mitarbeitenden wirklich immer noch sehr stark auch in den Mittelpunkt unseres Tuns. Aber dazu gehört dann eben auch zu sagen, ach übrigens, wenn du zu uns kommst, wir stehen übrigens da und da und dafür. Und wenn du Lust hast, in einem Unternehmen zu arbeiten, das traditionelle Werte hochhält, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht, dann glaube ich schon, verfängt das immer auch noch bei einigen.
Nun ist bei den jüngsten Landtagswahlen ja aufgefallen, dass die jüngste Zielgruppe, also Gen Z sprechen wir, jüngste Wählergruppe, sehr rechts gewählt hat. Übrigens muss man auch nochmal zur Ehrenrettung dazu sagen, die Quoten waren da ungefähr so wie in der Boomer-Wählergruppe, ja, also immer, wird immer ein bisschen vernachlässigt, aber das muss euch ja schon irgendwie, da schaut ihr ja schon genau hin, weil sich natürlich viele Marketingmaßnahmen auch auf junge Käufergruppen abzielen. Ist das auch Unterhaltungs-, Marketing-, Kommunikationsgesichtspunkten, solche Wahlergebnisse schon relevant für euch, ne?
Das gucken wir uns an und das gucken wir natürlich auch mit, ja, mit einem großen Bedauern auch teilweise an, ne? Also bei Otto ist es so, dass wir nach wie vor eher eine Stück weit ältere Zielgruppe bedienen. Was aber auch bedeutet, dass wir zwangsläufig in den jüngeren Zielgruppen stärker werden müssen. Weil die jüngeren Zielgruppen bedeuten nun immer auch mal unternehmerische Zukunft. Mhm. Und dementsprechend guckt man natürlich auch drauf, was da so passiert. Und versuchen eben auch über unser Marketing und sicherlich auch über unsere Social-Media-Ansprachen da insbesondere in die jüngeren Zielgruppen hineinzuwirken. Aber ich glaube auch, wir sind dabei ganz erfolgreich, ja. Also sonst hätten wir nicht so viele Kunden, aber nachlassen dürfen wir eben auch nicht. Ich nutze das aber gleich mal, diese Steilvorlage von dir auch dahingehend mal. Ich bin immer wieder irritiert. Es wird dann festgestellt, ja, die jüngeren Zielgruppen entscheiden sich vermehrt für rechts. Oh, was Wunder. Die Rechten sind dummerweise die einzigen, die offenbar Social Media verstanden haben im politischen Bereich. Wenn ich mir angucke, was da von SPD, CDU, Grünen und so weiter kommt, ist das wirklich nicht gut. Und da wäre mein Wunsch eben an die genannten Parteien, da doch vielleicht auch nochmal zuzulegen. Ich glaube, die AfD ist die einzige Partei, die im Deutschen Bundestag ein Videostudio hat. Und das sollte, glaube ich, allen anderen massiv zu denken geben, wenn sie denn auf Social Media stärker werden wollen.
Social Media als Stichwort, du hast mehrfach erwähnt, das ist Social Media Kanäle sind Plattformen von euch, auf denen ihr Haltung zeigt. Wo strahlt ihr das, sendet ihr das noch? Haltungskommunikation. Abgesehen natürlich von Auftritten von Michael Otto, der seit jeher im Sinne der Nachhaltigkeit unterwegs ist.
Ja, wir haben, wie gesagt, du hast schon einige Kanäle angeführt. Unsere Own-Kanäle bespielen wir selbstverständlich damit. Unser Marketing setzt sich damit auseinander. Unsere Social-Kampagnen, eben auch das Online-Marketing, sind eben auch entsprechend geprägt. Wenn du auf unseren Newsroom guckst beispielsweise, wirst du da auch immer entsprechende Themen finden. LinkedIn, Insta, also alles, was da so geht, das wird von uns auch entsprechend dafür genutzt, um unsere Haltungsthemen zu transportieren. Und wir überlegen auch gerade, was machen wir mit solchen Kanälen wie TikTok etc. Da sind wir momentan noch unterrepräsentiert. Wir waren da vor ein paar Jahren mal sehr stark, haben dann wieder ein Stück weit die Pace da rausgenommen. Jetzt überlegen wir gerade, wie wir da wieder neu landen. Also das ist bei uns schon ein verdammt wichtiges Thema.
Die ganze China-Thematik spielt aber bei den Erwägungen natürlich eine Rolle, ne?
Das spielt da auch auf jeden Fall eine Rolle, ne?
Weil also, ihr euch ja auch auf den Wettbewerb mit chinesischen Herausforderungen stark auseinander.
So, also das ist dann nicht nur einfach. Also wir gucken uns das nicht nur aus einer Haltungsperspektive an, sondern natürlich immer auch aus einer Wettbewerbsperspektive. Ja. Witzigerweise sind wir dann aber auch schnell wieder beim Thema Haltung, ne? Weil gerade so die asiatischen Wettbewerber, die lassen uns dann auch manchmal, sagen wir es mal so, gucke ich auf die Angebote und wie sie die Angebote hier in Europa vertreiben, dann entspricht das nicht immer unseren Vorstellungen, was fairen Wettbewerb etc. angeht. Ich bring's mal auf den Punkt, viele Produkte, die von denen in Umlauf gebracht werden, hier in Europa, dürfte Otto hier gar nicht verkaufen. Und da wünschen wir uns natürlich auch dann ein Stück weit mehr Haltung von der Politik und von dem Gesetzgeber.
X hast du erwähnt. Wir waren ja bei den Kanälen. Das ist ja eine Plattform, wo sich einige Unternehmen zurückgezogen haben. Ihr seid noch drauf. Ah, ihr habt euch auch zurückgezogen. Ja. Das ist natürlich auch ein Haltungssignal dann gewesen, oder?
Kannst du aber ambivalent auslegen, ne? Also wir haben uns zurückgezogen, weil wir irgendwann gesagt haben, wir setzen uns hier offensichtlich nicht mehr durch mit unseren Botschaften. Wir sind eigentlich eher wir werden zur Plattform, um sie an uns abzuarbeiten und immer wieder auch Kritiker hochzuspülen. Russische Bots, Angriffe von rechts. Und da haben wir uns gesagt, nee, für
du
die...
Du gibst dann eigentlich eher Hater eine Bühne.
Ganz genau. Genau. Und deswegen haben wir gesagt, nee, für Hatern wollen wir keine Bühne geben. Deswegen ziehen wir uns hier zurück. Das war schon auch ein Stück weit Niederlage, ne? Muss ich auch sagen. Also das hat sich jetzt nicht nur gut angehört.
Ja, aber das sind ja, ich meine, dann führst du ja auch einen Kampf dann gegen Elon Musk sozusagen.
Ganz genau, das ist das Problem und den kannst du nur sehr, sehr schwer gewinnen. Ja, also wir konnten den, das war auf jeden Fall unsere Konklusion, den konnten wir so nicht gewinnen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt hier raus. Das war auch zu einem Zeitraum, das war schon vor anderthalb Jahren gewesen, das war auch von einem Zeitraum, wo sich viele andere Unternehmen auch verabschiedet haben. Wir haben damals damals keine Pressemitteilung rausgeschickt, dass wir davon gehen. Auch weil wir nicht der Meinung waren, dass das jetzt unbedingt positiv auf die Haltungsseite niederschlägt.
Gab es da dann wiederum starke Resonanz, auch im negativen Bereich, von diesen Bots wiederum oder von Leuten, die euch da wirklich wohlwollend begegnet sind und gern gelesen haben?
Naja, also wir haben es halt, wie gesagt, nicht so gemacht, dass wir eine Pressemitteilung rausgegeben haben und das als Haltungsthema verkauft haben. Wir sind dafür partiell auf anderen Kanälen dann auch gefragt worden, warum habt ihr das gemacht? Das wurde da durchaus auch kritisch gesehen. Also da kamen dann auch wieder irrwitzige Meldungen, so von wegen, wir würden die Meinungsfreiheit unterdrücken und so weiter und so fort. Also immer noch unsere Sache, ne, auf welchem Kanal wir die sind. Da passte dann auch wieder einiges nicht. Das ebbte dann aber auch ziemlich schnell ab.
Ist LinkedIn dann euer Wege gewesen, dass ihr da hingegangen seid und ihr die Inhalte, die ihr sonst auf X gefahren habt, da ausgespielt habt? Oder wie ist das?
Nee, das könnte so gar nicht aufgehen, Dirk. Ne? Also Twitter X ist ganz anders ausgerichtet, da reicht auch ein ganz anderes Publikum bei LinkedIn.
Weil ihr habt ja muss ja, das ist für das Naheliegendste noch bei den Kanälen.
Also wir sind da stark auf LinkedIn, ne? Und ja, da sind wir auch sehr intensiv aktiv und positionieren unsere Vorstände übrigens auch immer wieder natürlich zum Thema Haltung. Also wenn wir hier beispielsweise in Hamburg die Pride unterstützen oder sowas, dann stellen die da eben auch ihr Gesicht hin und wir vertreten das sehr offensiv. Aber LinkedIn ist natürlich auch noch sehr geschützter Bereich. Ne? Das ist sind andere Diskussionen, die da geführt werden, dass du da mal angegriffen wirst für ein Haltungsthema. Das ist ja eher selten. Ne? Also den Daumen ist sehr schnell gesetzt für, oh ja, ist klasse, aber richtig Hate gibt's da.
Wir haben ja eher das Gegenteilige, das Haltungsthematik schön in Szene gesetzt, bunt abgefeiert wird.
Ja, das ist eine Bubble.
Da sehe ich schon bei dir eine ernsthaftere, analytischere Beschäftigung als bei vielen anderen KollegInnen mit dem Thema. Ist es teilweise zu jubelnd, oberflächlich, kritiklos behandelt worden, das Thema, und auch deshalb nicht so durchschlagkräftig, wie man sich das gedacht hätte?
Also ich freue mich über jede Äußerung, egal wo, die pro Haltung, pro Demokratie etc. ausfällt. Deswegen freue ich mich dann eben auch über entsprechende Beiträge auf LinkedIn. Ich sage nur eben auch, der erhobene Daumen auf LinkedIn ist schnell verdient und einfach verdient, weil wir uns da eben in einer Bubble bewegen, die, glaube ich, sowieso eher positiv für diese Werte eingestellt ist oder sie auf einem anderen Niveau diskutiert. Ich glaube, es ist deutlich härter, auf anderen Kanälen eben für diese Themen zu stehen. Und das fängt bei Insta jetzt immer auch immer stärker an. Das ist noch krasser auf Facebook beispielsweise, wo wir beispielsweise auch, Facebook wird bei uns auch in der Kundenkommunikation eingesetzt. Da sieht das schon ein bisschen anders aus, ne? So, LinkedIn ist eine Bühne, die kann man gut zu diesen Themen bespielen. Ich glaube nur, man sollte sich da auch nicht den Illusionen hingeben, dass wenn man dann für einen Beitrag in Sachen Haltung 500, 600 Daumen kassiert, dass damit wirklich was gewonnen ist. Also es ist gut, dass man Flagge gezeigt hat. Ich freue mich über jede Zustimmung und trotzdem ist damit da draußen nicht wirklich was gewonnen.
Auf Facebook müsst ihr euch schon noch eher mit dem sprichwörtlichen alten weißen Mann auseinandersetzen wahrscheinlich mittlerweile, oder?
Ja, ich mag dieses Bild von dem alten weißen Mann nicht,
weil ich auch nicht, schon weiß wieder, jeder, was gemeint ist, Leute wie du und ich.
Ja, genau. Also du bist halt immer schon wieder auch bei so einer Stigmatisierung und schließt auch schon wieder aus, ne? Und aber du hast völlig recht. Auch wir haben auf diesen Kanälen mit einem anderen Sprech zu tun und wahrscheinlich auch mit einem Stück weit einem anders orientierten Publikum, ja.
Themen, hast du angesprochen. Es kommen ja potenziell häufig auch mal neue Themen dazu. Wir haben zum Beispiel ein schlimmes Thema dieses Jahres, Antisemitismus, Palästina-Konflikt. Wie geht ihr damit um? Sehr, sehr diffiziles Thema ja, was man sicherlich weniger gut für Marketing nutzen kann als jetzt Diversity als Thema, ja. Wo man sich aber trotzdem ja als Otto mit beschäftigt, sicherlich.
Klar, wir beobachten natürlich auch im Rahmen unseres Agenda-Surfings alle Themen, die da so weltpolitisch auftauchen. Wir sind aber davon abgekommen, bei jeder Weltkrise, und von denen gibt es ja nun wirklich einige, sofort ans Logo heranzugehen, das einzufärben etc. Davon halte ich persönlich wenig, unser Marketingchef entsprechend auch nicht so wahnsinnig viel. Wir haben das mal gemacht.
Also war euer Logo auch nie
gelb-blau? Doch, haben wir gemacht, machen wir aber so jetzt nicht mehr, und das nicht, weil wir uns plötzlich von irgendwelchen Werten verabschieden, sondern weil es irgendwie auch verdammt beliebig ist, ne, das so zu tun. Und wenn man dann nochmal drauf guckt, was macht man denn, wenn Russland in die Ukraine einfällt, dann färbt man sein Logo schwarz. Ja, die sind aber immer noch da, dieser Krieg tobt immer noch. Und dann ist so ein Zeichen auch irgendwann das hat keine Kraft mehr, wie ich finde. Und deswegen, glaube ich, muss man sich da eben nach anderen Themenfeldern umgucken, auf denen man dann Position bezieht. Du hast gerade den Palästinenserkonflikt angesprochen, da gibt's noch einige andere. Auch hier warne ich davor, sich für eine Seite zu entscheiden, sondern ich glaube, überall da, wo Krieg ist, wo Auseinandersetzung ist, wo Menschen sterben, da kann man sagen, dass man das unheimlich bedauerlich findet. Dass man die Seiten, die da beteiligt sind, auffordert, doch bitte andere Wege miteinander zu finden, um wieder miteinander zu sprechen. Position für eine Seite zu beziehen, halte ich für extrem schwierig. Da fehlt uns auch schlichtweg die politische Sach- und Fachkenntnis, aber man kann durchaus darauf hinweisen, hey, Tod, Leid etc., das sind keine Themen, mit denen wir uns abfinden sollten.
Habt ihr aber also so einen regelmäßigen Monitor, welche Themen stärker aufgegriffen werden und welche nicht? Oder ist das ein ongoing Process? Wie verfahrt ihr da?
Das ist ein ongoing Process bei uns. Ne? Also wir haben ein tägliches Agenda-Surfing, wo wir uns wirklich immer alle Themen auch angucken. Natürlich ein Stück weit gewichtet nach Schwerpunkten. Einige Themen lassen wir auch weg. Für uns wichtig sind alle sag ich mal, humanorientierten Themen, Vielfaltsthemen spielen eine große Rolle. Für die Otto Group beispielsweise auch nochmal ganz wichtig, gerade auch vor dem Hintergrund des langjährigen Engagements. Morgens im Bereich Klima, da gucken die Kollegen halt nochmal ganz anders drauf. Also da schneiden wir schon alles ziemlich stark mit.
Kommen wir mal zu dem, wie er die Themen ausspielt und wo vor allen Dingen. Du hast Anfang des Jahres gesagt, auch im PR-Report bei dem bemerkenswerten Interview, die Tendenz sehe ich auch bei anderen Kunden, dass euch PR, also die klassische Medienpräsenz, immer noch mehr Reichweite bringt als Social Media und eure eigenen Kanäle, also Owned Media. Die Medienkrisen bekommen aber trotzdem bei euch eher noch mehr Gewicht. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, das ist eine gute Zusammenfassung. Wenn ich die Möglichkeit habe, ein Interview im Handelsblatt zu machen, dann bringt mir das immer noch eine enorme Reichweite. Ich schaffe es auch auf meinen eigenen Kanälen darauf hinzuweisen, kann das Thema ein Stück weit vielleicht nochmal mehrfach verwerten. Immer stärker ist es ja auch so, dass andere Medien auf solche Themen aufspringen, ob gut oder schlecht, das ist immer dahingestellt. Aber ich finde, dass die klassische Medienarbeit, die lange so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, auch unter dem Eindruck, jetzt werden ja alle Unternehmen Medienhäuser und haben ihre eigenen Own-Channels, ist das so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Also für uns sind die klassischen Medien nach wie vor ein ganz, ganz wichtiger Ansprechpartner. Wird immer schwieriger, die eben auch natürlich zu gewinnen. Wir sind nicht börsennotiert. Das ist schon mal immer schon mal auch so ein Punkt, gerade auch für die wirtschaftsorientierte Presse. Kommt da, ja, fällt uns da also nicht unbedingt auf die Habenseite. Insofern müssen wir da schon noch um Aufmerksamkeit.
Da ist natürlich Haltung auch ein Thema.
Ist ein Thema.
Wenn man sich abhebt, um da vorzudringen.
Genau. Ne? Also, und das ist dann eben auch war eines unserer Potenzialthemen, um da ein bisschen stärker zu reüssieren. Soll nicht heißen, dass wir keine Own-Media-Channel-Strategie fahren. Natürlich machen wir das. Aber wenn ich halt unsere Kanäle beispielsweise mit einer FAZ, mit einem Handelsblatt, mit anderen Medien vergleiche, dann sind wir einfach eine Nummer kleiner. Und wir haben auch nicht die Glaubwürdigkeit dieser Kanäle. Das kommt nochmal hinzu. Ne?
Genau. Ich wollte allen, also du siehst, es gibt ja immer wieder Umfragen mit Vertrauensverlust von Medien. Die hältst du aber weiter, das Vertrauen der Leute in Medien für hoch.
Ich halte das nach wie vor für hoch. Also du hast völlig recht. Es gibt diese Umfragen und ich glaube auch, die sind mir jetzt nicht ganz alle präsent, aber ich glaube, das Vertrauen nimmt ab. Und ich meine, wir sehen natürlich auch solche Phänomene wie Clickbaiting, also auch sehr renommierte Zeitungen und deren Online-Ableger können sich halt dem Clickbaiting nicht entziehen. Auch die leben über Anzeigen und so weiter. Und hey, wir müssen uns nicht darüber unterhalten, wie Werbung verkauft wird. Ne? Dazu
und gehört Trigger für Abos ja
ist
auch.
Ist so, ja. Finde ich das gut? Nee, finde ich nicht. Aber trotz alledem bleiben eben die Klassiker für uns Ansprechpartner Nummer eins.
Du hast eben interessanter Aspekt erwähnt, ihr seid nicht börsennotiert. Fällt es als nicht börsennotiertes Unternehmen leichter Haltungskommunikation, Marketing zu betreiben? Wir haben zum Beispiel auch das Beispiel Edeka gehabt, viel diskutiert geworden, auch kritisiert worden vor den Landtagswahlen. Die Einflussnahme gegen die AfD, ganz offensichtlich gegen die AfD, auch nicht börsennotiert, Edeka. Fällt es leichter, weil ich als börsennotiertes Unternehmen mir noch viel mehr Gedanken machen muss, ob ich kurzfristig damit Umsätze, Absätze gefährden kann.
Jetzt fragst du mich natürlich als Vertreter eines nicht börsennotierten Unternehmens. Ich habe zwar auch mal für die Online und die Telekom gearbeitet, das war schon ein paar Jahre her. Es kann sein, dass es vielleicht ein bisschen leichter ist, weil ich eben nicht immer auf meine Quartalsbilanz schauen muss. Eben auch, und das würde dir wahrscheinlich ein Thomas Vogt genauso sagen, wie jetzt aber auch ein Marc Opelt als CEO von Otto. Wir können langfristiger planen. Und wir wissen eben auch einen Shareholder hinter uns, dem Werte wichtig sind. Insofern ist da, glaube ich, eine stärkere Basis da, als es in vielen DAX-Unternehmen der Fall ist, die eben auch um ihre Finanzierbarkeit etc. immer wieder ganz neu kämpfen müssen um ihren Börsenwert. Ich glaube schon, dass es da vielleicht für uns ein Stück weit einfacher ist, ja.
Zum Abschluss würde ich gerne noch auf Organisation bei euch zu sprechen kommen, um uns natürlich auch mal zu erwähnen. Wir haben euren neuen Newsroom begleitet, sag ich mal.
Also neu ist er ja nicht mehr, das war...
Nein, damals fast, aber so lange ist er nicht her. Kann man nochmal drüber sprechen. Man kann drüber sprechen, weil jetzt die Zeit vielleicht auch ist, mal Bilanz zu ziehen. Wir haben sich durch eure neue Organisation, wie haben sich auch Schwerpunkte und wie hat sich eure Kommunikation generell verändert dadurch?
Ja, da muss man ein bisschen zurückschauen. Also der Newsroom hat sich im Laufe der letzten Jahre wirklich extrem verändert. Wir haben, meine ich, vor 6 Jahren angefangen, mit euch den Newsroom bei uns aufzubauen. Damals auch noch unter diesem Eindruck der Diskussion, wer keinen Newsroom hat, der ist eigentlich total oldschool, 360-Grad-Kommunikation und so weiter und so fort.
Große Debatte.
Ja, das hat sich jetzt aber auch wieder ein Stück weit gedreht. Also der Newsroom ist für uns nach wie vor wichtig. Wir spielen da eigene Themen aus, haben da auch, sage ich mal, ganz gute Zugriffszahlen. Damit bin ich auch einverstanden, das ist in Ordnung. Trotz alledem hat sich der Newsroom nicht so dahin entwickelt, was ich eigentlich mal haben wollte. Ne? So dieses wirkliche Schaufenster, dieses Portal, das mit einer noch höheren Frequenz, als wir sie jetzt feststellen, eben dann auch frequentiert wird oder genutzt wird von draußen. Und der Newsroom für uns hat selber auch ein Stück weit an Bedeutung verloren.
Ist das jetzt ein bisschen auch Selbstkritik, dass du sagst, wir müssen eigentlich noch mehr machen? Oder hast du umgedacht im Laufe der Jahre?
Es ist auch ein Stück weit Umdenken. Und das ist aber ein Umdenken, das hat gar nicht so wahnsinnig viel mit der externen Kommunikation zu tun. Ich halte in der externen Kommunikation Newsroom nach wie vor für absolut richtig und relevant. Das muss ein Unternehmen unserer Größenordnung auf jeden Fall haben, dieses Angebot. Und wir bemerken eben auch, dass Journalisten dann nach wie vor darauf zugreifen, sich viele eben auch diese Kombinette aus Materialien für die Pressearbeit, Newsroom etc., die finden das schon ganz gut. Was wir aber auch feststellen, dass es immer mehr Journalistinnen dazu übergehen, beispielsweise unsere Themen auf LinkedIn abzurufen und dann eben in ihr Storytelling zu übernehmen. Heißt also, da möchte ich noch stärker für uns präsent sein. Und dann kommt aber noch ein ganz anderer Aspekt zu, der ist für dich jetzt gar nicht so relevant. Aber Otto befindet sich eben jetzt schon seit Jahren in der Transformation. Also wir entwickeln uns vom Händler zur Plattform, ganz, ganz viel Bewegung, natürlich auch entsprechend immer wieder auch Belastung auch für die Mitarbeitenden. Also du musst dich auf neue Themen einstellen und so weiter. Und da ist für mich in den vergangenen Jahren die interne Kommunikation extrem wichtig geworden. Und wenn du jetzt mal auf Ressourceneinsatz guckst, ich habe halt eine Mannschaft, die muss ich entsprechend führen und einsetzen, dann sage ich etwas, was ich vor 6 Jahren noch nicht gesagt habe, aber damals habe ich festgestellt, mehr Ressource für extern, Newsroom befüllen, dort, also deutlich stärkere Präsenz zeigen. Heute sage ich, ein Stück weit die Externe eben auch wieder eindämmen, respektive auf Kanälen aktiv sein, wo ich weiß, dass wir auch eine hohe journalistische Aktivität haben, wie eben beispielsweise LinkedIn. Und ich brauche aber gerade eben für die IK, also für die interne Kommunikation, auch viele Kräfte. Unternehmen, die in der Transformation sind, die in Veränderungsprozessen stecken, brauchen einfach immer auch eine Kommunikation, die Orientierung gibt.
Sehen wir bei vielen Unternehmen, bei vielen Kunden, die, ob sie in einer Transformation sind oder nicht, auch durch den engen Arbeitsmarkt natürlich Leute stärker binden, interne Kommunikation deutlicher, in den letzten 5, 6 Jahren, seit Corona kann man sagen, deutlicher Bedeutungsgewinn. Habt ihr ein starkes Intranet? Habt ihr auch ein Social Intranet? Wie ist das bei euch?
Ja, wir haben ein Social Community Network. Also bei uns kann jeder schreiben, der das möchte, kann seine Inhalte da reinstellen.
Wird das auch irgendwie von irgendeiner Instanz beleuchtet oder?
Wir beleuchten es
da
natürlich.
Da ist Meinungsfreiheit ganz groß geschrieben, im klassischen Sinne.
Da ist Meinungsfreiheit wirklich groß geschrieben, aber du wirst lachen. Also wir haben natürlich eine Netiquette. Haben wir in den vergangenen 4, 5 Jahren da großartige Verstöße festgestellt? Nein. Und das ist was ich auch extrem gut finde.
Das heißt, die Verschärfung des Tons in der Gesellschaft, was man bei anderen Kunden durchaus sieht, auch im Internet, bei euch nicht?
Nein, das ist bei uns nicht der Fall. Es kann sein, dass diese Verschärfung vielleicht woanders stattfindet, ne? Also beispielsweise in der Kantine, an den Mittagstischen, aber da kriegen wir es nicht mit.
Da könnte der Seismograf Internet würde wahrscheinlich schon tauchen.
Ganz genau, also da bin ich schon auch ein bisschen stolz auf uns. Nee, diese Verschärfung, die gehen wir so nicht mit. Finde ich erstmal prima. Und nochmal zu deiner Frage, ja, wir haben ein sehr, sehr starkes Intranet. Also manchmal ist mir das schon fast zu stark, weil ich halt sage, wir beteiligen uns hier extrem am Information Overload damit. Also du findest in diesem Internet wirklich alles. Ich glaube, viele unserer Kolleginnen könnten den ganzen Tag damit zubringen, sich da schlau zu lesen, aber die müssen immer noch ein bisschen nebenher arbeiten.
Finde ich aus Content-Sicht aber super. Tolles Internet, tolles Unternehmen, tolles Gespräch. Vielen Dank, Martin. Schön, dass du da warst.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Dirk hat viel Spaß gemacht.
Und meine lieben Monsterfreundinnen und Freunde, ich hoffe und denke, euch hat es auch so viel Spaß gebracht und sage bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Bis zum nächsten Podcast mit Podcast. Für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unters Bett. Schaut unter www.fischerappelt.de.